Herzlich willkommen,
ihr hört
bei unserer Sendung
Stimmen.
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 Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
Genau, hallo und herzlich willkommen zur Sendung Stimmen. Hier ist Julia, live aus dem Studio 1. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich freue mich, dass wir einen Live-Gast haben. Hallo, Karima El-Jamal.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Live. Ja, voll cool von dir auf jeden Fall. Manche sind da ja mal ein bisschen ängstlich. Das ist schon mal hier, kann man schon mal so einen Raum stellen, ins Studio stellen. Bevor wir so ein bisschen verraten, was du so für eine Persönlichkeit bist, was du für eine Geschichte mitgebracht hast, interessiert mich natürlich ganz besonders, frage ich alle Gäste, wie findest du denn überhaupt Jena?
Also ich liebe Jena tatsächlich. Ich lebe richtig gern hier. Ich hatte eine lange Zeit in Hamburg und eine lange Zeit in Leipzig und bin vor 7 Jahren hergezogen und fühle mich hier richtig wohl.
Vor 7 Jahren?
Genau. Genau. 2019 bin ich hergezogen mit meinem Mann und genau, und habe hier mein Büro aufgemacht und mein Mann und ich haben eine Bar eröffnet vor 3 Jahren und genau.
Aber vor 7 Jahren, war das so eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt nach Jena, also wenn du vorher in Leipzig und Hamburg gewohnt hast? Verkleinerst du dich ja quasi.
Ja, das stimmt. Da hatte ich auch erstmal Befürchtungen, dass es mir zu klein sein könnte. Und ich finde aber genau, dass Jena eine richtig gute Mischung mitbringt an Großstadt. Es gibt vielleicht alles, was es in Berlin gibt, nur einmal, dafür richtig gut. Ich mag es irgendwie. Es gibt mir auch ein Gefühl von Sicherheit tatsächlich.
Aber gab es so den auslösenden Grund, warum das jetzt ausgerechnet Jena war?
Felix hat hier studiert, mein Mann, und der wollte wieder zurück. Und ich hatte damals in Leipzig gewohnt, als wir uns kennengelernt haben, in Jena. Und insofern, das war dann eine gemeinsame Entscheidung, wieder uns ein bisschen zu verkleinern und was Neues auszuprobieren. Und per se bin ich eine Nomadin, also.
Ah, okay. Also kann es sein, dass du irgendwann sagst, es war eine schöne Zeit in Jena, jetzt suche ich mir was Neues.
Ja, das kann immer passieren. Aber im Moment fühle ich mich so, als könnte ich hier auch wirklich lange bleiben.
Ah, okay. Und woran liegst du, meinst du? Also gut, du hast jetzt schon viele Sachen erzählt.
Ja, also es hat irgendwie was mit der Atmosphäre in der Stadt zu tun. Ich finde die Stadt sehr lebendig, auch durch die Universität und ich mag die Landschaft. Ich mag, dass man, egal wo man hinguckt, zumindest so, wenn man so zentral lebt, dass man überall ins Grüne blickt. Und das habe ich sehr, mag ich einfach sehr. Und natürlich waren wir sind 2019 im Februar, sind wir hierher gezogen. Und da hatte ich, das war ja noch ein Jahr vor der Pandemie. Und dann in der Pandemie irgendwie so diesen, in Jena zu sein, war eigentlich ziemlich gut, fand ich.
Genau, 7 Jahre, also warst du gerade erst ein Jahr da und dann
genau,
kam die Pandemie.
Dann kam die Pandemie, ja.
Okay. Genau, hast du mittlerweile so einen kleinen Lieblingsort in Jena für dich entdeckt?
Also im Langetal gibt es sehr schöne Gärten und unser Garten ist schon so ein Lieblingsplatz.
Das ist, wenn man so nach Weimar rausfährt.
Richtung Weimar, ja, genau so bei der Papiermühle gibt es dann geht so den schmalen Weg, den Berg hoch und da sind ganz viele Kleingärten, die aber sehr unkleingärtnerisch sind, finde ich. Also nicht so streng und so schöne Naturgärten und von dort hat man auch einen tollen Blick. Also das ist ganz, ganz toll.
Gärtnerst du denn dann auch?
Ich bemühe mich. Also ich habe nicht gerade, also ich bin wahnsinnig gerne im Garten und fotografiere da auch sehr gerne. Aber es ist auch schon passiert, dass auch Kartoffeln nichts geworden sind. Aber das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie oft man da hinkommt. Und ich habe einen relativ zeitintensiven Beruf und dann ist es eben manchmal auch nicht so möglich gewesen.
Also ich habe auch so einen krastigen Garten, der hat einen ganz schlechten Boden, das ist auch schwierig.
Ja, schlechter Boden. Ich habe schon gehört, von der No-Dig-Methode. Mhm. Das würde ich gerne ausprobieren. Da legt man so Pappen, große Pappen auf den normalen Boden, auf die Erde, die man gar nicht bearbeitet, nichts, nur die Pappen drauf und dann so eine richtig dicke Schicht Humuserde vom Bauern zum Beispiel. Und dann pflanzt man eigentlich in Permakultur und muss anscheinend weniger machen, als wenn man umgräbt zum Beispiel und Dünger beibringt. Habe ich gehört.
Okay.
Bin gespannt. Würde ich gerne ausprobieren.
Mhm. Warum nicht, ne? Ich bin dann auch so, ich probiere mal das und jenes aus. Mal gucken, was passiert. Du hast mal gerade schon erzählt, ist mal fast so ein bisschen Nebensatz, dass du eine Bar hier in Jena eröffnet hast.
Ja, also vielmehr, mein Mann hat eine Bar eröffnet, aber ich habe sie mitgestaltet und auch miteröffnet. Da hatten wir Glück, das war im Oktober 22, da waren die Studierenden in Präsenz wieder da. Und die Bar heißt Off, ich mache jetzt mal Werbung. Und wir haben ganz viel auch Kulturprogramm und Konzerte und
Das ist an der Nordflanke der Stadtkirche.
Genau.
Genau. Wenn man im Zentrum unterwegs ist, kennt man das wahrscheinlich auch.
Genau, geht in den Keller runter. genau, das ist so ein schöner Ort, finde ich, wo ganz unterschiedliches Publikum auch hingeht und wir eben auch gucken, dass wir sehr unterschiedliches Programm anbieten. Haben auch keine Eintrittspreise und das ist ganz schön. So einen Kulturraum zu bieten auch.
Genau, und du hast dann einfach mitgemacht mit deinem Mann oder hast du vorher schon mal irgendwie in einer Bar gearbeitet?
Ja, ich habe in mehreren Bars gearbeitet in meiner wilden Zeit. In Hamburg vor allem habe ich viel in Bars gearbeitet und wir sind sonst, würde ich sagen, Gastronauten. Also wir haben gar keine Gastronomieerfahrung so per se mitgebracht, aber hatten irgendwie die Gelegenheit und hatten eine Fantasie und haben ganz viel Upcycling gemacht und haben irgendwie den Laden eingerichtet, so wie wir dachten, dass man sich da wohlfühlen kann. Und so läuft es ganz gut.
Ja, seid ihr zufrieden mit den Gästezahlen? Also
ja, auch so. Und ja, auch unterschiedlichste Menschen und unterschiedlichste Altersstufen und ich glaube auch, dass das daran liegt, dass wir eben so ein gemischt waren, klar. Also, dass wir ganz unterschiedliche Sachen anbieten und nicht so eine klare, wie nennt man das, so ein klares Konzept haben, sondern einfach das gemacht haben, worauf wir auch selber Lust hätten.
Aber es ist so schon klassisch Bar, also jetzt was zu essen gibt es nicht.
Ne? Nein, wir haben reine, also es gibt Cocktails, Longdrinks, alkoholfreie Cocktails es ist einfach tatsächlich keine Küche. Das wäre nochmal eine ganz andere Herausforderung auch ans Personal zum Beispiel. Also und auch schwieriger zu kalkulieren. Und daran haben wir uns nicht herangewagt.
Habt ihr so einen Spezialtrink des Hauses?
Also ich habe einen glamourösen Drink mitgebracht von einem Filmfestival in Cannes. Da trinkt man den Pornstar Martini besonders gerne. Mhm. Bei uns heißt der Glamour-Tini und ist eine kleine Abwandlung. Das ist mein Signature-Drink sozusagen. Und ansonsten haben wir ein regionales Bier, was es nur im Off gibt, das Michels. Und das kommt aus dem Eichsfeld und ist ein handgemachtes Bier.
Mhm. Da gibt es ja in Thüringen mittlerweile so ein paar kleine zu entdeckende Brauereien, die auch manchmal ein bisschen kämpfen müssen, leider.
Ja, klar. Mhm. Das ist auch nicht einfach. Aber mit dem Bier haben wir sozusagen eine Verbindung, kommt aus der Region, wo mein Mann herkommt. Und wir hatten das sogar auf unserer Hochzeit tatsächlich.
Nicht schlecht, Hochzeitsbier. Ja. Genau, ich wollte dich noch fragen, ich war ja letztens mal im Off, seit langer Zeit mal wieder, weil das letzte Mal, als ich in dem Location drin war, hieß das, glaube ich, noch Perle oder so und sah komplett anders aus. Und ich war ganz überrascht, weil der Look, den ihr da drin gefunden habt, der wirkt so, als wird es diese Kneipe schon ewig geben, als wäre die so mit Jena verbunden. Und dabei sagst du ja gerade 3 Jahre. Also, dass ihr das so hingekriegt habt, finde ich echt Bemerkenswert.
Also ich kann dir, ich glaube, es liegt daran, dass wir hatten nicht so viel Geld und wir haben ganz viel Upcycling gemacht und deshalb gibt es kaum etwas Neues. Also sind zum Beispiel der Tresen stammt aus einer geschlossenen Gastronomie im Hunsrück und war auf Kleinanzeigen inseriert und das haben wir, das ist eine Schreinerarbeit, die haben wir dann umlackiert, umgebaut und installiert und dann kommt vielleicht auch so ein, das Gefühl, es ist eben schon immer da. Und ansonsten habe ich, glaube ich, im Internet dann geguckt, gehabt als Inspiration New York Jazz Bar und dann habe ich die Wandfarbe, so ein dunkles Grün haben wir dann uns entschieden und eben alles, was es fast alles ist, von Kleinanzeigen, von der Straße, was gerade in der Pandemie gab es irrsinnig viel Sperrmüll, weil alle so viel Zeit hatten und dann neu eingerichtet haben. Und das klingt irgendwie so blöd, Sperrmüll, aber es ist ja in Jena ganz faszinierend, was man da alles so finden kann und wie gut die Sachen sind. Und das hat auch richtig Spaß gemacht, tatsächlich das so zu überlegen, was kann, quasi auf der Straße aufzusammeln. Die tollste Geschichte war eigentlich, wir wollten eigentlich zu Bob Dylan zum Konzert. Und da hatten wir gerade aufgemacht und ist unser Auto liegen geblieben auf der Strecke und dann sind wir ganz langsam zurückgetuckert über Land. Und da haben wir in Naumburg auf der Straße im Sperrmüll zwei Riesensessel gesehen und dachten, oh, die wären ideal. Und dann haben wir festgestellt, wir kriegen sie aber nicht ins Auto. Und dann sind wir halt ganz langsam nach Jena zurück und haben uns da ein Teilauto genommen, sind nach so einem Van, sind dann nach Naumburg zurück, haben die Sessel eingeladen und mitten in der Nacht, weil wir konnten ja okay. Ins Off gestellt und die sehen so aus, als würden sie zu dem Sofa, was schon existierte, passen. Und das sind so, ich weiß halt bei jedem Stuhl, woher der kommt. Und bin auch immer ein bisschen traurig, wenn einer kaputt geht.
Also bist auch so scheinbar so eine Sammlerin, die Dinge sammelt, weil sie Geschichten haben.
Absolut.
Das ist mir sehr sympathisch.
Ja, also das hört sich so ein bisschen sammelsuriumsmäßig an. Ich finde gar nicht, dass es so zusammengestückelt wirkt im Off, aber es gibt halt eben, die Stühle sind alle unterschiedlich und aber trotzdem bequem. Also wir haben irgendwie versucht, alles, was unbequem ist, rauszuwerfen. und genau, ja.
Gibt es denn auch Musik bei euch?
Ja, einmal im Monat spielen die Besen Street Boys am ersten Montag. Die machen Old-Time Swing Jazz. Ah. Kommen die Leute zum Lindy Hop tanzen. Mhm. Und das ist, die spielen wirklich seit 3 Jahren jetzt und haben so einen Steady Gig. Das ist toll. Gegen Hut. Sind wirklich tolle Musiker und haben auch oft richtig gute Gäste dabei. Das macht richtig Spaß. Und dann haben wir zweimal im Monat auch montags das Quizlabor zu Gast. Das ist eine externe Veranstaltung, die eben Kneipenquiz machen, was auch richtig immer total, das ist wirklich immer ausverkauft mit Warteliste. Sonst haben wir mittwochs so Open Stage, wo man sich als Band auch, wenn man ein kleines Besteck hat, fragen kann, ob man auftreten kann. Ja, ab und zu Darts-Turniere, ab und zu Skat-Turniere manchmal auch ein bisschen tanzen. Aber eben, wir sind kein Club oder so, aber es geht auch gar nicht wegen der Anwohner so richtig, obwohl wir viel gemacht haben, dass der Sound, also dass es gut abgedichtet ist, so, ja.
Ich würde das mal als Chance aufgreifen und mal ein bisschen Musik auch machen. Super. Jetzt in der Sendung. Genau, du hast ein kleines bisschen was mitgebracht.
Yay.
Happy heißt der Song, aber nicht von Pharrell Williams, sondern von einer anderen Band, Bukahara. Hat die eine Bedeutung für dich?
Ja, ein bisschen. Wir kommen ja gleich auf meinen Beruf. Ich habe eine Serie gemacht, gecastet für Disney, Habibi Baba Boom. Und da ist auch von Bukahara der Titelsong. Und ich finde, das macht richtig gute Laune. Und genau.
Da hören wir jetzt mal rein. Happy war das von Bukahara und gewünscht von meinem Studiogast. Jetzt habe ich verschreckt den Namen.
Voll vermasselt.
Weil wir über Habibi Baba
Habibi Baba Boom haben wir gesprochen und mein Name ist Karima und das ist voll okay.
Karima, das ist peinlich.
Nein, überhaupt nicht. Nee.
Genau, aber lass uns zurückkommen zu Habibi Baba Boom. Genau. Eine Serie, an der du arbeitest.
An der ich gearbeitet habe, die ist schon raus. Genau, okay. Die ist, läuft auf Disney Plus und ist eine der wenigen deutschen Serien tatsächlich, die Disney produziert hat. Und ist eigentlich ist es eine Culture Clash Serie, die in Bielefeld spielt, einem Ort, den es angeblich nicht gibt. und wo aber Omar El-Saidi herkommt und Sascha Vredenburg auch, der hat die Regie gemacht und die beiden haben die Serie kreiert und es ist eine wirklich sehr lustige Serie geworden, finde ich, über Habibis. Also Menschen, die mit weitestgehenden, mit dem arabischen, türkischen, muslimischen Umwelt zu tun haben. Genau. Und es ist, ich mag die Serie sehr gerne und sie ist ein bisschen wild und sehr lustig und feel good.
Das braucht man ja manchmal.
Ja, absolut.
Genau. Wie kommst du dazu, in so einer Serie mitzuarbeiten und als was vor allen Dingen?
Also ich bin Casting Director, nennt man das. Mm. Ich besetze SchauspielerInnen für Film und Fernsehen. Und Casting hat ja so ein bisschen, das ist ja oft so ein missverstandenes Feld, so, weil es gibt ja auch Casting-Shows und eben Line-Casting, Werbe-Casting. Und so weiter. Aber eben, ich bin wie ein paar andere, aber auch nicht so viele Menschen, spezialisiert darauf, SchauspielerInnen zu suchen und zu finden für TV- und Kinoformate. Und genau, ja, das mache ich seit 2012 selbstständig. Mhm. Und da braucht man im Grunde nicht mal ein Büro, man braucht ein Telefon und Internet und Kontakte und muss sich auskennen natürlich und eine Fantasie mitbringen zu dem, wer das spielen könnte.
Geht das dann mehr über so Gesichtsvorstellungen, also oder Performance auch, dass du das vor dir siehst? Also
das ist ganz schwierig zu sagen, wie der Prozess eigentlich im Kopf ist oder was das für ein, ich glaube, es hat ganz viel mit Erfahrung zu tun und Menschenkenntnis und Gespür dafür, was für eine Energie jemand mitbringt, zum Beispiel, und was für ein Typ man ist. Aber so optisch ist das eigentlich gar nicht so ausschlaggebend, glaube ich. Also es wird ja oft, also ich bekomme ein Drehbuch, ja, ich bekomme eine Anfrage, ob ich Zeit habe, ein Projekt zu casten, ich bekomme ein Drehbuch, das lese ich, manchmal kriege ich auch nur erstmal ein Konzept, ein Pitch-Papier, wo man das, was man sich vorstellt, auch darstellt und werde gebeten, da zu den zentralen Figuren irgendwie Vorschläge zu machen und darüber spricht man dann mit den Kreativen, die das, also Regie und Produktion, was die sich so vorstellen, dann mache ich Vorschläge. Im besten Fall habe ich natürlich schon mal jemanden im Kopf, wenn ich ein Buch lese. Wenn mir niemand einfällt, ist das vielleicht schon ein bisschen ein Zeichen, dass ich das vielleicht nicht machen sollte. Mhm. Ja.
Und soll ich nachfragen? Genau. Bitte. Das heißt also, du kennst quasi die SchauspielerInnen oder wahrscheinlich die Agenturen auch dahinter?
Also mit den Agenturen arbeite ich natürlich, also SchauspielerInnen sind meistens von Schauspielagenturen vertreten, die diese ganze Organisation und auch die Präsentation von Schauspielern irgendwie übernehmen und die auch ein bisschen schützen davor, zu wissen, wer über sie gerade nachdenkt. Weil es gibt verschiedene Abstufungen. Ich muss ja wissen, hat jemand Zeit? Wie viel kostet jemand als Tagesgage? Können wir uns den leisten? Und ist das inhaltlich interessant für die Person? Und je bekannter natürlich eine Schauspielerin ist, desto weniger Formate kommen dann eigentlich in Frage. Ne? Weil entweder man kann sie sich nicht, vielleicht dann auch nicht mehr leisten, weil, oder ist es dann eben auch etwas, was man inhaltlich nicht mehr anfragen würde. So. Das heißt nicht, dass man nicht auch fragen kann, aber es wäre jetzt, wenn jemand schon sehr bekannt ist, wahrscheinlich eher schwierig, jemanden für eine Daily Soap anzufragen. Und so, aber sehr unterschiedliche, es gibt halt unterschiedliche Felder. Ich arbeite mehr im TV-Filmbereich, Serie und auch eben ab und zu Kino. Zum Beispiel nicht im Vorabendbereich. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Herstellungsart und auch anderes Nachdenken über SchauspielerInnen. Sehr vielfältig und unter gutem Schauspiel versteht auch jeder was anderes und auch unterschiedlich, wie es erzählt wird, wie es geschrieben ist und so weiter. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich und da bedient man irgendwie mit der Zeit an unterschiedliche Felder. So, genau.
Wie ist denn das dann mit so Nachwuchstalenten? Wie habt ihr die auf dem Trichter? Also ist das eher dann so ein junger Schauspieler, junge Schauspielerin geht zu einer Agentur und die arbeitet dann mit dir zusammen? Oder entdeckst du die auch selber? Also ich denke, darf ich jetzt einen Namen mal nennen? Ich denke zum Beispiel an die Jenenserin Lea Trinder, mit der du ja auch gecastet hast schon.
Ja.
Genau. Weißt du, wie das bei ihr war? Also
ich bin tatsächlich voll neugierig. Weiß ich gerade nicht, wie es bei Lea war, weil seit ich sie eigentlich wahrnehme, war Lea schon immer in Agenturvertretung, also sie war auch auffindbar. Wie ihre ersten Schritte waren in den Film hinein, weiß ich gar nicht genau. Müsste ich mal drüber nachdenken. Aber ganz oft ist es halt so, dass die KindercasterInnen ganz viel, das ist nämlich ein eigener Bereich, sehr viel Vorarbeit natürlich leisten und dann werden oft auch Aufrufe gemacht, wo man die Kinder eben dann sucht und vor die Kamera holt und ausprobiert, wie die sich bewegen vor der Kamera und wie die sprechen können und ob sie sich Text merken und wie spielfreudig die sind und wie sie wiederholen können, weil das ist nämlich ein zentrales Thema beim Spielen vor der Kamera, die Wiederholung, dass man das hinkriegt, also sich auch eben bestimmte Sachen merken kann, wie man das gemacht hat. Da gibt es ja Leute, die darauf aufpassen, dass es keine Anschlussfehler gibt, aber gerade bei Kindern ist es natürlich wäre es natürlich von Nachteil, was weiß ich, wenn die im Kamera angeht und sie dann nichts mehr sagen können oder so, oder dann eben Angst kriegen und die Sachen nicht mehr machen wollen. Das sollte man schon im Vorfeld gut abtesten und dafür gibt es halt einfach wirklich spezialisierte Leute. Und ich denke auch, dass die meisten SchauspielerInnen, die sehr jung sind, irgendwie über diesen Weg, also entweder Theatergruppe und dann gesehen worden oder eben sich auf einen Aufruf gemeldet oder irgendwie anders im Sinne von im Umfeld ist jemand SchauspielerIn so. Also ich habe gar nicht so viel mit Nachwuchsbesetzung zu tun. Bei Jugendlichen, ich gehe immer erstmal über die Agenturen. Also es gibt so Filmdatenbanken, in denen ich recherchieren kann mit Login. Da sind die Leute auch geschützt. Also man kann nicht jeder kann da reinschauen und eben Kinder recherchieren. Ne? Das ist ja auch total wichtig, dass die geschützt sind. Auch die Kinderagenturen haben eben geschützte Bereiche mit Passwort, dass man eben nicht alles Material und alle Informationen, die sensibel sind, finden kann als Laie. Und deshalb ist das super wichtig, dass SchauspielerInnen geschützt sind, aber auch generell. Ne? Das Agentur bedeutet eben auch einen Schutz vor, wenn man im öffentlichen Interesse plötzlich ist und da die Daten nicht genügend geschützt sind im Internet, kann das wirklich schwierig sein. Mhm. Da recherchiere ich vor allem erstmal und selbst wenn ich einen Privatkontakt habe von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, würde ich niemals bei einer professionellen Filmanfrage diesen Kontakt nutzen, sondern immer über die Agentur gehen. Und dann erstmal eine Zeitanfrage machen und den, die Person dann vorschlagen, wenn sie Zeit hat. Und dann geht es immer Schritt für Schritt, wie man so eine Besetzung angeht. Und Live-Casting bedeutet dann eben, man organisiert dann ein Arbeitstreffen, was man aufnimmt in einem Castingstudio, eine Szene aus dem Drehbuch spielt, manchmal mit unterschiedlichen Leuten, manchmal in unterschiedlichen Konstellationen, um zu gucken, wie Leute zueinander passen. Und dann präsentiert man das gemeinsam mit der Regie gegenüber den AuftraggeberInnen, also Sendern zum Beispiel, Streamern, die sich das angucken, mit allen zusammen entscheiden, wer die Rolle bekommt am Ende. Und genau, ja, das ist grob beschrieben der Job, den ich mache.
Ist das denn dann, wenn du für Disney mitgearbeitet hast, ist das dann anders, als wenn du für einen TDF oder so arbeitest?
Ja, klar, weil das einfach andere Abläufe sind. Mhm. Und manchmal habe ich mit Sendern mehr, also mit RedakteurInnen zum Beispiel, mehr zu tun. Und jetzt bei einem öffentlich-rechtlichen Sender habe ich viel mehr mit den RedakteurInnen zu tun. Disney, als auch Netflix, als auch Amazon, die haben dann deutsche Creatives. Und die wiederum haben ja auch, dann gibt es natürlich aber auch die englischsprachigen Creatives, die bestimmte Entscheidungen mittreffen. Und ja, das ist auch interessant, weil es dann doch auch etwas anders ist, weil eben die Entscheidungsprozesse nochmal ein bisschen anders ablaufen und dann müssen auch Sachen ins Englische übersetzt werden oder dann wird es wieder zurück gespiegelt so und dann ist vielleicht auch die Frage von, wie ist denn das eigentlich, wenn man eine deutsche humorvolle Serie ins Englische übersetzt, funktioniert das dann gleich so, als wenn man jetzt eine englische Comedy-Serie ins Deutsche übersetzt. Mhm. Da denkt man dann plötzlich über Humorunterschiede nach? Oder wie überträgt sich das ja für jemanden, der nicht Deutsch spricht und das so untertitelt liest oder so? Ist das überhaupt witzig dann? Oder ja, es sind so Fragen.
Genau, wobei ja deutscher Humor immer nicht so gut ankommt. Hat
man so ja, das ja, ja, das stimmt. Oder es ist schwer lesbar halt einfach. Aber gut, für uns ist vielleicht der britische Humor, also das, wenn man es auf Englisch hört, dann ist es ja auch super schwierig nachzuvollziehen. Und die Übersetzung, naja, okay, die finde ich fragwürdig. Ja.
Aber trotzdem gibt es manchmal so Witze, wo man das Gefühl hat, alle lachen drüber und die Deutschen, die machen so komische Witze, wo dann manche echt so, hat das jetzt, ich weiß nicht.
Ja,
ich,
ja,
ich weiß,
auch in den Synchronfassungen weiß ich auch nicht manchmal, wenn ich mir so Friends auf Deutsch, im Deutschen synchronisiert, fand ich das grauenvoll vom Humor. Im englischen Original mochte ich das total gerne. Das hat ja auch oft was mit Synchron zu tun, dass man das nicht...
Ich wollte gerade sagen, dann gibt es ja noch das andere Beispiel, ne, mit Terence Hill und Bud Spencer, wo es dann in der Synchro viel besser plötzlich funktioniert.
Absolut. Ja, lustig.
Genau, ich will mit dir auch gleich nochmal über einen Film sprechen, den du hier in Thüringen gedreht hast oder das Casting für gemacht hast. Machen aber vorher noch eine Musik. Das ist, wir können es ja schon mal verraten, damit die Leute auch dranbleiben mit der Musik. das ist der Film Geliebte Schwester, ne? Über den Schiller und seine beiden Frauen.
Auf jeden Fall.
Da bin ich gespannt drauf, was du zu berichten hast. Und wir haben hier noch ein Lied von Joy Denalani. Alles leuchtet. Joy Denalani war das. Genau, Karima. So, ich habe ja gerade angekündigt, dass du das Casting gemacht hast für Geliebte Schwestern. Der ist schon ein bisschen älter, der Film, aber ich glaube, die Leute hier, die wissen schon, worum es sich handelt, weil Schiller ja auch eine sehr schillernde Person in der Geschichte der Stadt war.
Genau.
Und hier auch geheiratet hat.
Absolut. Der schlimme Finger hatte zwei Frauen. Eine hatte geheiratet.
Genau.
Genau.
Wie kommst du denn, also wie bist du dazu gekommen, das Casting für Dominik Graf zu machen quasi?
Ja, also wir hatten, das ist auch ein Co-Casting gewesen. Das heißt, die Andorte Braker, für die war ich mal Assistentin. Mhm. Bei der habe ich angefangen eigentlich, dann mich in den Casting-Bereich zu bewegen. Und Andorte ist so die Grande Dame des Castings, würde ich mal sagen. Und die hat immer mit Dominik Graf gearbeitet. Und daher kannte ich ihn natürlich und war eine Zeit lang aus dem Casting raus, habe andere Sachen beim Film gemacht. Und dann hat Andorte gesagt, dass sie diesen Film machen wird mit Dominik. Und ich war gleich ganz, ganz aufgeregt und habe sie gefragt, ob sie ihn fragen darf, kann, ob ich hier Nebenrollen besetzen darf und die kleinen Rollen. Und dann habe ich Dominik irgendwann gefragt, ob ich seine zweite Regieassistenz sein kann. Und als zweite Regieassistenz macht man unter anderem das ganze Komparserie-Casting. Und damals, ich sag damals, weil es war 2012, als wir das hier gedreht haben in der Region von Jena. Wir hatten hier das Produktionsbüro und wir hatten unterschiedlichste Drehorte in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, aber auch in NRW und auch in Tirol. Das war eine sehr lange Drehzeit. Und da habe ich dann eben neben den Nebenrollen eben auch die ganze Komparserie mit zwei anderen AssistentInnen zusammen gesucht und gefunden. Und wir haben da wirklich Streetcasting gemacht, weil es gab keine Agentur, die hier in Thüringen zumindest schon so viele Leute vertreten hat, dass man da eine Auswahl hatte, gerade bei historischen Gesichtern und Frisuren. Und da war das hier in der Stadt mit so vielen Studierenden, die auch oft, wo die Jungs oft lange Haare hatten war, und auch Bärten nicht abgeneigt waren, war das ganz praktisch.
Ich kann mich da sogar dran erinnern. An ich glaube, das war sogar zur Filmarena irgendwie, bei irgendeinem Filmscreening, dass da irgendjemand rumgefragt hat.
Auf jeden Fall. Weil das war, wir haben am, ich weiß es noch ganz genau, 23. August 2012 Drehbeginn gehabt, allerdings in Sachsen-Anhalt. Und vorher waren einfach meine Kolleginnen und ich wirklich überall, also in Jena, in Weimar, in Erfurt. Ich habe auch in Leipzig Streetcasting gemacht. In Leipzig habe ich dann Goethe gefunden. und da haben wir wirklich immer auch mit Maßband zum Teil vor allem männlich gelesene Personen angesprochen, weil wir ganz viele männliche Komparsen brauchten. Vor allem für die Antrittsvorlesung von Schiller haben wir in der Heidecksburg.
Da habe ich genau gerade dran gedacht, an die Szene.
Genau, da haben wir in der Heidecksburg gedreht, brauchten 200 männlich gelesene Komparsen. Und die ja auch alle gefittet werden mussten. Das heißt, wenn ich Leute angesprochen habe, habe ich immer gesagt, so kannst du dann und dann nach Göschwitz zur Kostümprobe kommen. Und dann hat ein wahnsinnig fitter Kostümbildner, der extra dafür engagiert war, die ganze Komparserie einzukleiden. Und zwar mehrfach am besten. Also wenn jemand als Student dabei war, dann konnte er vielleicht dann auch als Passant dann zu einem anderen Zeitpunkt durchs Bild laufen, dann ist es ja auch dann hatte der da ein anderes Kostüm oder war als Bauer auf dem Feld oder als Bediensteter bei Frau von Stein oder wie auch immer, ne? Also das konnte man dann überlegen. Und so habe ich übrigens auch meinen Mann kennengelernt, der war nämlich Komparse in dem Film. Den habe ich im Grünowski, also danke Grünowski, im Biergarten angesprochen. Und weil er hatte genau die richtige Haarlänge und auch einen Vollbart, dann habe ich auch gefragt, ob er bereit ist, sich Koteletten stehen zu lassen für 1803 oder was das war, wo ich bestimmte Komparserie brauchte. Und da ist er dann zur Kostümprobe gekommen. Und so ist das gekommen.
Hat es gleich noch mitgefunkt.
Ja.
Auch nicht schlecht, die Geschichte.
Ja, aber deshalb bin ich in Jena. Also ich meine, das ist natürlich super, oder?
Indirekt wegen des Films.
Ja, eigentlich direkt wegen des Films.
Ja. Ja. Und wegen des Mannes.
Oh, ja.
Den es nur gibt wegen des Films.
Okay, genau. Gut.
Ja. eine Frage habe ich aber noch. Tatsächlich, wie wird man überhaupt Casterin?
Ja, das ist, da gibt es sehr viele Wege. Es ist nämlich ein totaler Quereinsteigerberuf. Also es ja. gibt niemand, es gibt keine Ausbildung zum Casting Director.
Also ich kann nicht sagen, ich will das jetzt werden und mach 3 Jahre.
Doch. Nee, also Ausbildung kannst du nicht machen, aber kannst für Casting Directors arbeiten oder auch einfach, also das ist, die meisten arbeiten oft als Assistentinnen vorher, um das zu lernen, um zu verstehen, wie man so, wie das funktioniert, so ein Ablauf, und ob man sich das vorstellen kann. Es ist viel Kommunikation. Und alle beim Film arbeiten ja mit Versprechen und Projektionen in die Zukunft. Und das ist eigentlich immer wie Neuanfang. Das muss man mögen. Da gibt es kein Rezept. Alle arbeiten irgendwie anders. So wie in der Regie kann man auch, man sagt immer, Regie ist auch ein Handwerk, aber das stimmt. Also irgendwie braucht man die Vision dafür oder das Gespür dafür, wie Menschen zusammenpassen. Eigentlich matche ich Menschen ein bisschen wie Dating. Also dass ich muss irgendwie einschätzen können, passen die Leute zusammen, weil die verbringen ja Lebenszeit miteinander und das ist oft eine Ausnahmesituation. Film ist ja immer eine so komprimiert das Leben und dann muss das funktionieren. Es geht immer um tiefe Emotionen oder meistens und geht an ziemlich ans Eingemachte. Da muss man sich sofort vertrauen können, sofort irgendwie in die Nähe kommen und dafür muss man ein Gespür entwickeln, wer zu wem passt. Mhm. Weil sonst, ich mache ja nicht die Regie, wenn ich dann, also wenn ich dann Leute zusammenbringe, müssen die miteinander funktionieren und nicht unbedingt ich mit der Person so. Mhm.
Und du guckst halt, ob das passen könnte oder nicht.
Ja, dazu muss ich ja alle Seiten einschätzen können, von dem, wie die ticken, was die mögen. Geschmäcker sind total unterschiedlich. Und eben, also ich bin selber über Casting-Assistenz dahin gekommen, habe dann aber alles mögliche andere gemacht beim Film und bin dann wieder so zurückgekommen zum Casting. Und vorher habe ich aber Regie studiert, Theaterregie. Also ich hatte immer schon mit SchauspielerInnen zu tun und meine auch, dass ich schauspielerische Fähigkeiten ganz gut einschätzen kann. Aber wie gesagt, also da gibt es mehrere Komponenten. Und eine große Komponente ist auch ein Geschmack. So, was mag ich am Spiel eines Schauspielers und was ist mir da wichtig und so. Das ist ganz schön kompliziert. Da muss man auch rausfinden, mit wem man zusammenpasst. Und es ist eine künstlerische, erzählerische Arbeit, so ein Ensemble zu bilden.
Das ist ja dieses Jahr auch das erste Mal, dass es bei den Oscars, ist jetzt vielleicht für einen deutschen Film nicht ganz so relevant, aber ich finde es spannend, dass es dieses Jahr zum allerersten Mal eine Oscar-Nominierung für das Casting gibt.
Genau. Also dafür haben wir sehr viel gekämpft, weltweit, wir Casting Directors, dass es Anerkennung gibt in Form von Preisen. Mhm. Es war jetzt beim Europäischen Filmpreis, war ich selber nominiert fürs beste Casting, für den Film In die Sonne schauen. Und da waren wir ja auch ein bisschen auf der Oscar-Reise. Die ist jetzt leider geendet, aber das war schon eine spannende Festivalreise. Und die Nominierung jetzt für Casting Directors ist für den Berufsstand total toll. Und es ist aber auch da, wie man, wenn man das sich so anguckt, was sind denn die Kriterien und wie schätzen das andere Filmschaffende ein, was da eigentlich preiswürdig ist. Zum Beispiel beim Europäischen Filmpreis hat der Film Serat gewonnen, das beste Casting. Und die Castingdirektorin, eine Französin mit algerischem Background, die hat ganz viele Laien gecastet.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das
gibt eine Schauspielrolle und sonst gibt es nur Laien.
Und vor allen Dingen aber auch so eben versehrte Menschen waren da auch dabei. Die muss man ja auch erstmal überreden, wahrscheinlich dabei mitzumachen.
Ja, über den Prozess kann ich leider gar nichts sagen. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber ihr Englisch war auch leider so schlecht und mein Französisch ist leider so schlecht und da hatten wir ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Mhm. Aber wir haben uns natürlich getroffen jetzt irgendwie bei dem Europäischen Filmpreis und das ist schon total spannend, einfach andere, wie es andere Länder machen und jetzt so, also auch wie der Job unterschiedlich gehandelt wird in unterschiedlichen Ländern, ist wirklich faszinierend, weil es alle irgendwie selber erfinden, wie das geht.
Okay. Ne? Ich würde noch mal eine Musik anmachen, weil die Zeit rast.
Ja, genau. Schade.
Ja, ich habe doch zu dir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall 4 Songs. Ich weiß gar nicht, ob wir den 4. schaffen, weil jetzt kommt erstmal der 3. von Johnny Nash. I Can See It Clearly Now hast du dir ausgesucht. Genau. Ja, liebe Karima, jetzt haben wir fast die Stunde schon umbekommen. Genau, aber du hast gerade erwähnt, dass du die Casterin warst für den Film In die Sonne schauen, der ja in Cannes für Furore gesorgt hat letzten Sommer und seitdem echt eine krasse Bewegung so gemacht hat. Du hast es schon erwähnt, durch die ganzen Filmfestivals auch mit vielen Preisnominierungen und so. Ja, sehr aufregend und ich muss mal bei der Gelegenheit loswerden, habe ich schon auch schon öfters gesagt, dass ich den auch ganz toll finde, den Film, dass ich lange nicht sowas Tolles im deutschen Kino gesehen habe. Er hat mich sehr fasziniert.
Vielen Dank. Ja. Das ist ein schönes Kompliment, was ich sehr gerne weitergebe.
Genau, und da war ja auch eben Lea Trinder, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten, beim Cast mit dabei.
Genau.
Magst du was erzählen darüber?
Wie das ist ein Debütfilm. Mhm. Mascha Schelinski hat vorher schon einen langen Film gemacht, aber das war noch innerhalb ihres Studiums, also als Abschlussfilm. Und die Firma Studio Zentral hat uns zusammengebracht, hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Film zu casten. Und ich habe das Buch gelesen und wusste, ich muss den Film machen. Weil das Buch war so bildhaft geschrieben wie kein anderes, was ich vorher gelesen habe. Luise Peter und Mascha Schelinski haben zusammengeschrieben, die haben auch zusammen in Ludwigsburg studiert. Fabian Gamper hat da die Kamera gemacht und auch Ludwigsburger. Und das ist einfach wirklich eine ganz, ganz großartige Arbeit geworden, die sehr, sehr, sehr schwer zu realisieren war. Es ist ein großer, langer Film mit sehr wenig Geld entstanden. Und das war auch nicht absehbar, dass das zu so einem Erfolg wird.
Das hat man ja in Interviews auch mit Mascha Schelinski selbst schon so rausgehört, dass sie so ein bisschen überrascht war davon. Und das auch eine Weile geheim halten musste, ne? Dass der in Cannes angenommen
war. Ja, genau. Ja, klar. Auch ich wusste das nicht. Ich wusste das auch erst mit der Pressemitteilung. Ja. Und ich habe zwar die Erwachsenen und jungen Erwachsenen gecastet, aber in dem Film spielt ja auch das Kindercasting eine sehr große Rolle. Jacqueline Rietz ist eine sehr renommierte Kindercasterin, die auch wirklich ja auch große Kinohits castet im Kinder- und Jugendbereich. Und die hat also eine wahnsinnig aufwendige Suche gemacht für diesen Film. Und sehr viel, also über so Casting Open Calls eigentlich. Und wir haben schon versucht, auch aus der Region Kinder zu finden, sicherlich, aber die auch vielleicht diesen Platt-Dialekt schon mitbringen, aber das war eigentlich nicht machbar. Mhm. Und es sind jetzt schon, also eben die Hannah Heck, die ja die kleine Alma spielt, die kommt aus Hamburg und hat so ein bisschen, also vielleicht auch im Ohr schon so Plattdialekte, so einen Zugang gehabt. Aber da gab es eine alte Frau in dem Dorf, die eben das Plattcoaching gemacht hat dann.
Ah ja.
Ja, weil in 1910 sprechen die Menschen da eben
noch ein bisschen anders.
Noch ein bisschen anders, genau.
Aber das stimmt schon. Also das sind ja viele weibliche Rollen vor allen Dingen in dem Film. Und man hat, es spielt ja in 4 verschiedenen Zeiten, ne, von 1910er Jahre, glaube ich,
dann so die 40er, Weltkrieg, ne, genau,
bis zur Jetztzeit. Und ich finde aber, dass die Gesichter und die Figuren auch immer super irgendwie in die Zeit passen. Also das ist ja sowieso die Stärke des Films, dass das so plastisch ist und funktioniert mit dem Wechsel von den Zeiten.
Ja.
Ohne dass man das jetzt großartig mit Jahreszahlen unten einblenden müsste.
Genau,
über die Gestaltung von den Räumen und über vor allen Dingen über die Gesichter und die Figuren und was die anhaben auch, die sich bewegen. Das ist so toll.
Und es ist halt auch, eben es ist auch ein Film darüber, wie wir alle verbunden sind, ne? Jenseits von Raum und Zeit. Einfach ja, eben wie Menschen immer das Leben immer irgendwie über Generationen verbunden ist und dass man immer die Generation vorher auch spürt.
Das wird im Ort weiterschwingt so.
Ja. Genau, es war eine ganz tolle Arbeit und ich bin sehr froh für Mascha und alle, dass sich diese Arbeit so ausgezahlt hat in einem gesehen werden auch, ja.
Hast du dann auch, Luisa Heyer hat ja, ist ja so die bekannteste Schauspielerin für mich jetzt gewesen und die, hast du die auch mitgecastet,
ja,
alle?
Ja, also genau.
Komplett. Gibt's da, hast du da mehrere zur Auswahl gehabt oder gesagt, nee, ich kann mir...
Wir haben natürlich über mehrere Schauspielerinnen gesprochen. Wir haben vor allem sehr lange gewartet, bis zum Beispiel die Rolle Alma besetzt war, also die kleine blonde Hannah Hecht, weil das natürlich einen Einfluss hat dann auf die Gesamtfamilie. Und darauf haben wir natürlich auch, das sollte ja stimmen und glaubhaft sein und dann... hätten wir, haben wir da natürlich irgendwie unterschiedlich optisch auch nachgedacht. Susanne Wüst ist natürlich auch, die die Mutter spielt, die hat ja keinen Dialog in dem Film, die lacht, sie wirkt und zwinkert und spielt das großartig, aber sie hat eben keinen Dialog. Und das ist auch manchmal schwer vorstellbar, wenn man so ein Buch liest, wo es zwar Figuren gibt, wo du weißt, das sind SchauspielerInnen auf jeden Fall, aber eben keinen Dialog hast. Also und dann wurden extra Szenen geschrieben, um diese Leute zu casten, damit die sich...
Das körperlich
damit man irgendwie was über die Figur erfährt, auch wenn die später im Film gar keinen Text hat.
Das ist aber verrückt, weil ich hätte gesagt, die sagt schon noch ein paar Sätze zu ihren Töchtern, sind ja mehrere. Aber es ist schon crazy, ne? Dass es trotzdem funktioniert. Tja, leider ist ja, unsere Stunde
vorbei.
Ich könnte jetzt mit dir noch eine Stunde länger plaudern,
glaube ich. Ja, ich gleichfalls.
Das war sehr spannend und freue mich, dass du da gewesen bist. Vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung.
Und viel Erfolg bei was auch immer du machen wirst. Ich gucke jetzt immer beim Abspannen, ob ich den Namen lese.
Manchmal stehen wir sogar im Vorspann.
Ah, na hoffentlich des Öfteren mal.
Dankeschön.
Ja, cool. Tschüss.